herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Wir starten mit einem Gedenken in die neue Woche. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Auf den Tag vor 80 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. 1 Million Jüdinnen und Juden wurden allein dort ermordet. Und sie hält die Erinnerung an diese Menschen wach. Die mehrfach international ausgezeichnete Historikerin und Judaistin Dr. Kim Wünschmann. Seit 4 Jahren leitet sie das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Wir freuen uns sehr, Sie in der Stadt zu wissen und heute am Gedenktag hier bei uns auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
So ein Gedenktag, Kim Wünschmann, wie wichtig ist der?
Der ist wahnsinnig wichtig. Also wenn wir uns noch mal klar machen, dass es den noch gar nicht so lange gibt, diesen Gedenktag, und dass der aber eine europäische Dimension hat und ein hart errungenes Gut ist, dass wir heute gedenken können, dann sehe ich uns heute an einem ganz besonderen Punkt. Und als Historikerin weiß ich natürlich auch, was sich da an Geschichte hinter verbirgt.
Noch nicht so alt. Roman Herzog hat ihn initiiert. Das war 1998. Es gibt ihn, oder 96, 28 Jahre jetzt diesen Gedenktag. Eigentlich ist es erstaunlich, dass es den noch nicht länger gibt.
Das könnte man denken, aber wenn wir uns so überlegen, wie Holocaust-Erinnerung entstanden ist, dann war das ein langer Weg. Und dann waren das in erster Linie natürlich auch die Überlebenden, die Verfolgten, die darum gerungen haben, gehört zu werden, denen wir wahnsinnig dankbar sind, dass sie uns ihre Geschichten erzählen und dass wir etwas haben, was wir sozusagen sehr gut hüten müssen und was wir niemals für selbstverständlich nehmen dürfen.
Menschheitsverbrechen Holocaust. Mehr als 6 Millionen Juden wurden ermordet von Deutschen und ihren Helfern in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Opfer mahnen uns, dies niemals zu vergessen. Die Erinnerung daran hat auch sie sich zur Aufgabe gemacht, Dr. Kim Wünschmann, Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg.
Wir schauen, wie Jüdinnen und Juden über die Jahrhunderte mit ihren Umwelten, mit ihren Umgebungen gelebt haben. Und das Wichtigste dabei ist es, Juden und Jüdinnen als Handelnde zu begreifen. Also nicht nur sozusagen als Passive, die etwas erleiden.
Die Historikerin beschäftigt sich auch damit, wie man die Schrecken des Völkermords an den europäischen Juden jungen Menschen vermitteln kann. Antisemitismus ist weiterhin eine große Bedrohung.
Wir konzentrieren uns in der Regel auf die Zeit des Nationalsozialismus in der Shoah. Und 1945 ist wie ein Ende dieser Geschichte. Aber für die Überlebenden, für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen war es ja in keiner Weise so, sondern sie haben ihre Erfahrung mitgenommen in ein Weiterleben, in ein Leben danach.
Welche Lehren sollen wir daraus ziehen, nicht nur am heutigen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus? Historikerin Dr. Kim Wünschmann.
Ja, welche Lehren müssen wir ziehen? Darüber reden wir. Aber zunächst würde ich gerne etwas über Ihr Institut erfahren. Das Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Was genau macht das Institut?
Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, unser Institut hier vorzustellen. Uns gibt es schon seit fast 60 Jahren. Mhm. 1966 gegründet, ein ganz wichtiges wissenschaftspolitisches Signal in Hamburg. Es ging um die jüdische Geschichte in Hamburg. In Hamburg haben die Quellen zur jüdischen Geschichte erstaunlicherweise den Krieg und die Zerstörung überlebt. Und nach der Shoah gab es eine Debatte darüber, wer kann diese Quellen bearbeiten. Mhm. Wer hat sozusagen die Deutungshoheit über diese Geschichte? Kann das im Land der Täter noch weiter passieren oder muss das nicht im neuen Staat Israel, in der neuen alten Heimat des jüdischen Volkes passieren? Und aus dieser Debatte ist 1966 das Institut entstanden.
Sie haben vor 4 Jahren den Ruf bekommen, das Institut zu leiten. Was hat Sie gereizt?
Mich hat gereizt, wie breit das Portfolio des Instituts mittlerweile ist. Also Geschichte ist natürlich immer noch unser Fokus, aber das Feld hat sich mittlerweile weiterentwickelt. Es hat sich ausdifferenziert. Wir beschäftigen uns mit der jüdischen Gegenwart, mit jüdischem Leben heute. Wir schauen auf aktuelle Fragen des Gedenkens und Erinnerns. Insofern schön, dass wir heute sprechen. Und wir beschäftigen uns auch mit neuen Medien und mit digitalen Techniken. Und wir wenden uns ganz engagiert nach draußen, an eine breite Öffentlichkeit. Ich kann also jetzt schon dazu einladen, besuchen Sie unsere Veranstaltungen, besuchen Sie unseren Internetauftritt. Wir haben Ideen, wir haben tolle Angebote.
Sie forschen. Und jetzt könnte man ja denken, Mensch, da ist schon so viel gesagt worden über den Nationalsozialismus, über den Holocaust. 80 Jahre, haben wir gerade gesagt, ist die Befreiung von Auschwitz jetzt her. Was gibt es noch Neues und was ist für Sie vielleicht auch von dem, was Sie neu erforscht haben, besonders überraschend?
Ja, ich kann vielleicht sagen, womit wir am Institut heute diesen Tag markiert haben. Wir haben nämlich eine neue Website gelauncht zum Holocaust in Ungarn und zu den Deportationen nach Norddeutschland. Und das ist etwas, was vielleicht vielen Menschen nicht so bewusst ist. Wir denken an die Deportationen der deutschen Jüdinnen und Juden aus dem Reich, aber dass es 1944, 1945 auch Deportationen nach Norddeutschland gab, dass Zehntausende jüdische Häftlinge über Auschwitz, dessen Befreiung wir heute gedenken, in den norddeutschen Raum gekommen sind, um hier Zwangsarbeit zu leisten. Das ist etwas, was noch nicht so bekannt ist und womit ich mich jetzt die letzten Monate beschäftigt habe, zusammen mit meinem Team. Und wir haben interessante Dinge herausgefunden. Und wir sind immer wieder auch damit konfrontiert, dass für die Familien das historische Wissen ganz, ganz wichtig ist. Also auch da gibt es noch viele, die über das Schicksal ihrer Angehörigen, über die Deportierten im Unklaren sind. Und wir konnten mit diesem Projekt sogar dazu beitragen, dass in einem Fall eine Enkelin das Schicksal ihres Großvaters zu Ende verfolgen konnte.
Warum ist das so wichtig für die Angehörigen?
Stellen Sie sich vor, es gibt kein Grab. Es gibt keinen Ort, an dem man trauern kann. Man weiß nur, es wurde deportiert, vielleicht hat man ein paar Stationen der Lager, aber man weiß nicht, wo ist eigentlich der Ort, wo mein Vater, Großvater, meine Mutter, meine Schwester begraben ist. Und das rauszufinden ist gar nicht mehr so leicht. Also da brauchen wir in der historischen Forschung auch die breite Initiative aus den Gedenkstätten, Gedenkstätte Neuengamme und Bergen-Belsen, mit denen wir hervorragend zusammengearbeitet haben, um immer wieder zu sehen, es gibt bestimmte Lücken, die können wir wahrscheinlich nie mehr schließen. Aber es gibt viel, was wir noch zusammen herausfinden können.
Also eine ganz wichtige Arbeit. Aber Sie beschäftigen sich, Sie persönlich und Ihre Mitarbeitenden, ja auch mit viel traurigen Themen, mit viel Leid. Wie ist das für Sie persönlich, sich tagtäglich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Es ist eigentlich fast wie so eine Art heilige Aufgabe. Also man hat einen unglaublich starken ein Verantwortungsbewusstsein, das alles, was möglich ist, zu tun, um aufzuklären. Und wenn wir darüber sprechen, wie dringend wir Bildung und Forschung brauchen in unserer Gesellschaft, um uns dem, was ja Geschichtsverleugnung, Holocaustleugnung, Verfälschung ist, entgegenzusetzen, dann ist für mich gerade auch die Arbeit mit Studierenden ein unglaublich wichtiger. Also meine Leidenschaft ist die Lehre und ich finde es wahnsinnig wichtig, mit jungen Menschen zur Geschichte zu arbeiten.
Sie sprechen es an, Verleugnung wird größer, auch das Erinnern wird schwächer. Und gerade hat der Parteitag, der Rechtsextremismus in ganz Europa wird stärker. Und gerade bei dem Parteitag der AfD in Halle wurde ja Elon Musk zugeschaltet. Und er hat eigentlich auch noch mal so relativ lapidar gesagt, dass es auch gar nicht so wichtig ist, immer zurückzuschauen. Wir müssen viel mehr nach vorne schauen. Würden Sie das so unterschreiben?
Auf keinen Fall, natürlich. Also jeder Mensch, glaube ich, unabhängig von der Forschung und Bildung weiß, wie wichtig Geschichte ist. Wie wichtig es ist, zu wissen, wo ich herkomme, was meine Familiengeschichte ist, wie ich mich verorte. Das hat ganz viel mit Identität, mit Zugehörigkeit zu tun. Ich kann eigentlich gar nicht in die Zukunft schauen, wenn ich nicht um die Vergangenheit weiß. Und das Beispiel zeigt uns natürlich, wie wichtig Erinnern auch ist in Bezug auf die Gegenwart. Also wir brauchen eine kritische Erinnerungskultur. Wir müssen das, was wir erinnern, auch darauf reflektieren mit dem, was wir jetzt konfrontiert sind, nämlich das Erstarken rechtsextremer Bewegungen, illiberaler und autoritärer Parteien, die an Einfluss gewinnen. Und hier gibt es was zu kämpfen. Wir brauchen sozusagen alle demokratischen Stimmen und Kräfte an Bord.
Sie haben ja auch sich sehr in Ihrer Forschung mit den Anfängen beschäftigt und schon mit den Anfängen, bevor die Konzentrationslager tatsächlich zu so einer Vernichtungsmaschinerie wurden. Gibt es vielleicht Erfahrungen aus dieser Zeit, wo Sie sagen, da sehen Sie Parallelen und da müssen wir aufpassen?
Also dieses erste Kapitel in der Geschichte der Konzentrationslager ist ein wahnsinnig entscheidendes, weil es geht innerhalb von Tagen, wenn nicht sogar Wochen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten darum, diese Macht zu sichern. Und die frühen Konzentrationslager, mit denen ich mich sehr eingehend beschäftigt habe, die entstehen im März, April 1933. Das haben wir heute eigentlich gar nicht mehr so im Bild, weil die Ikonografie von Auschwitz auch so stark ist.
In den 40er Jahren.
Genau. Aber was bedeutet das? Das waren Lager wie das Konzentrationslager Fuhlsbüttel hier in Hamburg. Also die waren sozusagen mitten in den Stadträumen, die waren sichtbar. Das bedeutete, dass jede und jeder Einzelne sich natürlich auch dazu positionieren muss. Und das ist für mich die große Frage des Nationalsozialismus als Sozialgeschichte. Was bedeutet es für den Einzelnen und die Einzelnen? Das Spektrum, das große Spektrum zwischen Teilhabe und Mitmachen und Widerstehen.
Das Wissen um den Holocaust schwindet zusehends, vor allem bei jüngeren Generationen. Da gibt es Untersuchungen, können wir gleich noch drüber sprechen. Die Frage ist aber, was tun? Wie hält man das Wissen und das Interesse am dunkelsten Kapitel unserer Geschichte lebendig? Eine Herausforderung, mit der sich viele beschäftigen, nicht nur Sie und Ihr Institut, auch Mitarbeitende der Arolsen Archives, dem weltweit größten Archiv zu den Opfern des Nationalsozialismus. Dimitri Paul war dort.
Geschichtsvermittlung, die junge Menschen erreichen soll. Daran arbeiten Lilith Roska und Gina Wiedemann. Sie drehen beispielsweise Videos für Instagram und TikTok. Hier bei den Arolsen Archives in Nordhessen. Dem weltweit größten Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Es wurde 1948 von den Alliierten gegründet. Etwa 30 Millionen Dokumente lagern dort, aber auch persönliche Gegenstände aus den Konzentrationslagern.
Das ist ja der letzte Besitz, den diese Menschen hatten und den sie bei sich hatten. Und man fragt sich natürlich selbst, was habe ich so bei mir? Ich habe normalerweise mein Geldbeutel bei mir, meine Schlüssel, vielleicht ein paar Ringe, Schmuck.
Dass man sich die dann anschaut und es dann doch oft sehr normale Gegenstände sind, sage ich mal. Und einem das auch noch mal vor Augen führt, ja klar, weil das waren ja ganz normale Menschen. Wie wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt verhaftet worden wäre, wäre es wahrscheinlich ein Ring, den ich an meinem Finger habe. Also es sind so alltägliche, banale, in Anführungsstrichen, Gegenstände.
Das geht Ihnen häufig sehr nah.
Jetzt suchen wir einmal seinen Namen. Also bei mir ist es zum Beispiel eine Altersfrage, wenn Sie so in meinem Alter sind und ich sehe dann so mein Alter im Prinzip auf einer Häftlingspersonalkarte.
Ja, ich bin auch viel übers Alter. Ja. Oder wenn ich dann zum Beispiel überlege, krass, die Person war einfach nicht mal so alt wie ich und ist irgendwie schon gestorben. Ja.
Weißt du, wer diese Bilder gemalt hat?
Das in den neuen Medien abzubilden, ist eine Herausforderung. Viele Dokumente gibt es schon digital. Das erleichtert zumindest die Recherche für die Videos. Doch die eigentliche Arbeit fängt dann erst an.
Es ist fast schon absurd eigentlich. Teilweise stundenlang ist man in dieser Lebensgeschichte von dieser Person drin und versucht, alles nachzuvollziehen, alle Lebenswege, und muss dann diesen Schritt machen, sie menschlich darzustellen und ihr Leben einzuhauchen der Geschichte und dann das Ganze auf Social Media erzählen. Also man könnte erst meinen, okay, dieses Thema auf Social Media, das passt nicht so ganz, aber wir wollen ja eben diese Brücke schlagen.
Vor genau 80 Jahren hat an diesem Tag die Rote Armee das Konzentrationslager.
Auf Instagram folgen dem Kanal gut 23.000 Menschen. Auf TikTok fast 8.000. In den Kommentaren unter den Videos gibt es häufig Zuspruch, aber auch Hass.
Es ist ja auf Social Media so, ganz, ganz viele Leute kommentieren gar nicht. Also die scrollen durch, sehen Beiträge und es gefällt ihnen, aber sagen nichts. Und die Leute, die kommentieren, das sind in der Regel die, die irgendwas auszusetzen haben oder die irgendwie einfach nur ihren Hass loswerden wollen. Und das wirkt dann ganz schnell so, als wären die Mehrheit, sind sie aber eigentlich nicht. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder in den Kopf rufen, dass sich das halt sehr potenziert, das aber jetzt nicht tatsächlich die Realität widerspiegelt.
Gerade in den letzten Jahren sei der Ton rauer geworden. Auch Geschichtsverdrehungen und Relativierungen kommen immer häufiger vor.
Es ist immer weiter wichtig, aufzuklären und zu erinnern. Und natürlich auch dahingehend, weil wir natürlich auch, man sagt es immer so, wir müssen aus der Geschichte lernen und wir können aus der Geschichte lernen. Das sind immer so die Phrasen, die man immer hört, aber es ist nun mal wirklich so. Genau, also Zivilcourage und irgendwie, man kann daraus lernen, wo menschenverachtende Meinungen hinführen, weil auch der Holocaust hat ja nicht mit Massenmord, industriellen Massenmord angefangen, sondern auch das hat mit Meinungen, sag ich mal, angefangen.
Und daran wollen Sie mit Ihrer Arbeit erinnern.
Erinnern, aber wie? Gibt ganz viele Wege, ja, wie wir gerade gesehen haben. Social Media ist bestimmt einer. Wie stehen Sie dazu, auch im Institut?
Also uns ist es ein großes Anliegen, Schülerinnen und Schülern das historische Lernen beizubringen, indem wir das kombinieren mit einem Medienkompetenzlernen. Das ist unser Schulprojekt Geschichtomat, was sehr erfolgreich seit über 10 Jahren läuft.
Wir können ein paar Bilder zum Geschichtomat zeigen. Vielleicht erklären Sie, was genau sich dahinter verbirgt.
Geschichtomat ist ein Projekt, das für ungefähr eine Woche bei Projektwochen in Schulen geht. Mhm. Wir arbeiten da zusammen mit einem Medienkompetenzteam. Und die Schülerinnen und Schüler sollen die jüdische Geschichte ihrer unmittelbaren Umgebung erkunden. Das ist uns ganz wichtig, dass sozusagen in Hamburg direkt auch jüdische Geschichte spürbar und erfahrbar wird. Und sie schneiden dann Clips, sie nehmen Videos auf, sie recherchieren, sie sprechen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, gehen in Archive, lernen also alles das, was Historiker und Historiker auch machen und machen einen Clip dazu, der dann auf einem Stadtplan verortet und gezeigt wird.
Wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer zuhören und sagen, toll, das würde ich gerne meiner Klasse auch anbieten und mit meinen Schülern und Schülerinnen machen, kontaktiert man Sie oder suchen Sie die Schulen aus? Wie funktioniert das?
Es ist beides. Mhm. Also ich empfehle noch mal den Blick auf unsere Website, da finden Sie was zu Geschichtomat. Aber wir machen auch ganz viel proaktive Arbeit, dass wir in den Schulen informieren und dieses Angebot aufrechterhalten und freuen uns über jegliches Interesse.
Also um junge Leute zu erreichen, muss man neue Wege gehen. Es gibt gerade aktuelle Untersuchungen, dass erschreckend viele gar nicht mehr wissen, in welcher Dimension der Holocaust stattgefunden hat, wie viele Menschen dort tatsächlich, nämlich 6 Millionen, ermordet worden sind, sondern viele gehen, ich glaube 15% gehen davon aus, es waren nur 2 Millionen. Liegt es daran, dass wir diese jungen Leute nicht mehr erreichen?
Na, ich denke, dass sich die Lerngewohnheiten natürlich auch ändern, genauso wie sich unsere Seh- und Hörgewohnheiten ändern. Also dass das, was wir haben als Korpus an klassischen Zeugnissen und Quellen, das ja Gott sei Dank immer noch da ist, die Schriften von Anne Frank, Primo Levi, Ruth Klüger, die ihren Raum und ihre Zeit brauchen, dass wir das weiter brauchen. Aber wir sind immer herausgefordert, neue und innovative Formate uns auszudenken, um eben Schritt zu halten mit diesen neuen Gewohnheiten.
Mhm. Ganz wichtig, auch für unsere Generation, waren ja die Zeitzeugen. Viele haben wir selbst erleben können, auch Schüler, Schülerinnen. Und selbst die lauteste Klasse wird ja ganz leise, wenn jemand, der wirklich das Konzentrationslager erlebt und überlebt hat, dann erzählt. Und wir haben das auch hier in der Sendung erlebt. Wir hatten ja schon einige hier, Irene Butter oder Gideon Leff und viele andere. Die Zeitzeugen werden aber aus Altersgründen weniger. Wie groß ist der Verlust?
Das lässt sich nicht ersetzen. Das muss man ganz deutlich sagen. Also wer das Glück hatte, eine Zeitzeugin, einen Zeitzeugen zu sprechen, und viele sind ja wahnsinnig aktiv und werden uns auch noch weiter erhalten bleiben, das ist ein einmaliges Erlebnis. Was mich sehr beeindruckt, ist, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen selbst unglaublich aktiv sind und mit uns darüber nachdenken, wie sie ihre Geschichte in die Zukunft tragen. Mhm. Sie hatten auf diesem Sofa auch Eva Umlauf zu Gast,
München, ja,
vor 2 Jahren aus München, genau. Und Eva Umlauf ist ganz engagiert in der Produktion eines interaktiven Hologramms. Mhm. Also eine 3D-Verfilmung, wo mit Spracherkennungssoftware die Möglichkeit gegeben wird, weiter Fragen zu stellen. So, das kann das Begegnen mit einem Zeitzeugen niemals ersetzen, aber es ist, finde ich, ein wahnsinnig wichtiges Anliegen, zusammen darüber nachzudenken, wie können wir dieses Erinnern sichern, gerade weil es so fragil ist.
Es gibt ja auch Erinnerungen, wie zum Beispiel in Museen. In Berlin gibt es, in Rendsburg hier im Norden bei uns ja auch, sehr pädagogisch wertvoll gemachte Erinnerungsarbeit. Wie schätzen Sie den Wert dieser Häuser ein?
Ja, wahnsinnig spannend, was da passiert. Also gerade Rendsburg, was Sie erwähnt haben, ist wirklich ein leuchtendes Beispiel hier bei uns im Norden. Mhm. Ich kann den Besuch nur jeder und jedem empfehlen, dort einen Zugang zu finden und sich dort mit jüdischem Leben zu beschäftigen. Und das ist natürlich nicht nur die Verfolgung, sondern das ist ein reichhaltiges jüdisches Leben, was hier in Hamburg 400 Jahre lang zurückgeht, bis ins 17. Jahrhundert, wo Persönlichkeiten zu entdecken sind, deren Lebenswege, deren Werke, die wir da kennenlernen. Und wir gehen dann bereichert davon wieder hinaus.
Gerade in Hamburg gibt es ja auch sehr viele Stolpersteine. Das ist auch eine sehr wertvolle Arbeit eines Vereins in allen Städten, in denen jüdisches Leben war. Wie sieht man eben auf den Straßen oft genau diese Steine, die auch immer wieder gepflegt werden, poliert werden und wo auch oft Familienangehörige hinkommen, deren Verwandte vielleicht in dem Haus, an denen so ein Stolperstein liegt, vor denen so ein Stolperstein liegt, gelebt haben. Wie erleben Sie das, wenn solche Familien zusammenkommen an Orte, wo eben Menschen ja, deportiert worden sind.
Ja, da wird der Stolperstein zum Begegnungsort. Mhm. Und da trifft Geschichte auf Gegenwart. Und das sind die zweite Generation, die dritte Generation, mittlerweile auch die vierte Generation, die sich ihrer Hamburger Wurzeln da auch noch mal vergewissern. Ne? Also auch im ganzen Bundesgebiet und europaweit haben wir die Stolpersteine. Das ist ein beeindruckendes zivilgesellschaftliches Engagement.
Inwieweit wirkt sich das Erleben, das schreckliche Erleben vieler jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen auch noch auf die nachfolgenden Generationen auf? Also wie spürbar ist das?
Sehr, sehr stark. Also um nochmal Eva Umlauf zu zitieren, die hat ja den Begriff der Gefühlserbschaft geprägt. Also das, was weitergegeben wird, das Trauma, das ist etwas, was wirkt in die folgenden Generationen. Genauso wie natürlich auch auf der Seite der Täter und Täterinnen etwas bleibt und etwas weiter wirkt. Das erinnert uns daran, dass diese Arbeit am Gedenken oder die Arbeit an der Vergangenheit nie abgeschlossen sein kann. Das ist immer wieder ein neues sich auseinandersetzen. Es kommt oft auch darauf an, in welcher Lebensphase bin ich gerade, wie wichtig ist mir das gerade. Saul Friedlander hat dieses Buch geschrieben, When Memory Comes. Also oft ist es sozusagen im hohen Lebensalter, dass man sich noch mal erinnert. Im jungen Lebensalter hat man andere Dinge im Kopf, aber das spüren wir auch sehr, sehr stark, wenn wir mit jüdischen Familien arbeiten, Überlebenden arbeiten, deren Nachkommen arbeiten, wie wichtig das ist.
Und das sind dann Traumata, die nicht nur über eine, sondern oft auch über zwei Generationen
auf jeden Fall
weitergetragen werden. Etwa 100.000 Juden und Jüdinnen leben heute in Deutschland. Sie sind Arbeitskollegen, Mitschüler, Nachbarinnen. Doch viel wissen nicht Juden oft nicht über das heutige Judentum. Damit sich das ändert, gibt es die Initiative Meet a Jew, triff einen Juden oder eine Jüdin. Sarah Markus hat Leon getroffen.
Mein Name ist Leon. Ich bin 23 Jahre alt, bin vom Projekt Meet a Jew. Nach und nach können wir das jüdische Leben, was einfach so unsichtbar ist in unserer Gesellschaft, den Leuten näher bringen. Und das hilft dann auch wahrscheinlich hoffentlich präventiv beim Kampf gegen Antisemitismus. Ich bin heute hier im Rahmen des Projekts Meet a Jew, um über das heutige moderne jüdische Leben zu sprechen. In Deutschland, was das alles beinhaltet und unter anderem, wie ich persönlich auslebe. Wie viele von euch haben schon mal einen Juden bewusst getroffen oder kennen sogar einen Juden oder eine Jüdin? Ja, ich habe es mir gedacht, niemand, zumindest niemand bewusst. Das liegt daran, dass wir eine Minderheit sind oder Juden in Deutschland eine Minderheit sind. Ihr dürft jede Frage stellen. Freiwillige.
Ich habe eine Frage. Haben Sie schon eigentlich jüdische Gewalt auch schon von draußen schon erlebt?
Ja, habe ich. Das war mal in einem Club in Bremen. Und dort wurde ich von einer Person in der Warteschlange für die Jacken angegriffen und zu Boden geschubst. Auch die meisten meiner Freunde, die jüdisch sind, haben sowas mal erlebt, aber es gehört irgendwie, so blöd es auch klingt, zu unserem Alltag dazu. Weiß das jemand, wie man das nennt? Kippa. Genau, Kippa. Die ist richtig schön gebrandet mit Meet a Jew.
Was ist nochmal genau der Sabbat? Also wie feiert man den?
Im Judentum ist der von Freitagabend bis Samstagabend und wird Schabbat genannt. Was heißt denn überhaupt Koscher? Kaschrut, so ist der Oberbegriff, das sind die Speisegesetze im Judentum. Schweinefleisch ist nicht erlaubt. Ich würde schon sagen, dass der Antisemitismus in Bremen oder auch deutschlandweit, aber auch weltweit wächst. Besonders seit dem 7. Oktober auch, das kann man nicht leugnen. Ja. Also da muss man immer mehr aufpassen. Früher habe ich meinen Davidstern nach außen getragen, heute trage ich ihn unter meinem Hoodie. Ich hoffe aber sehr, dass man halt mit dem Projekt dagegen treten kann und sagen kann, dass es gar keine, also nicht so viele Unterschiede gibt. Wenn ich einer Person etwas mitgeben konnte über das Judentum, über wie ich meinen jüdischen Alltag lebe, dann reicht mir das auch. Also dann weiß ich, dass eine Person hier unter uns besser Bescheid weiß und wahrscheinlich die Hemmschwelle, sich mit dem Judentum zu befassen oder eine jüdische Person mit ihr zu sprechen, einfach geringer ist.
Ja, Meet a Jew, triff einen Juden, eine Jüdin, ein sehr schönes Projekt, über das wir auch schon hier auf dem roten Sofa gesprochen haben. Wie wichtig finden Sie so diese ganz direkte Begegnung?
Sehr wichtig, denn es geht ja um das Miteinanderreden statt das Übereinanderreden oder das Stereotype weitertragen. Also in dem Moment, wo man anfängt, direkt in Kontakt zu kommen, bauen sich Stereotype ab. Insofern ist das ein ganz großartiges Projekt.
Es wurde ja gerade auch der Antisemitismus angesprochen. Wie erleben Sie das? Man liest Zahlen, danach gibt es mehr einfach Aggressivität, ich sag's mal so ganz allgemein. Wie erleben Sie das?
Also wir haben am Institut ein Projekt, das sich mit Antisemitismus in Schulkontexten auseinandersetzt. Und da war natürlich der 7. Oktober auch ein riesengroßer Einschnitt, wie damit umgehen, wie mit diesen aufgeheizten Stimmungen umgehen. Wie spricht man überhaupt darüber? Und da haben wir entschieden, wir bringen unsere wissenschaftliche Expertise jetzt aber gerade ein und versuchen da auch zu vermitteln und Handreichungen zu entwickeln.
7. Oktober, der Terroranschlag der Hamas, seitdem ist ja sowieso alles anders, auch im Nahen Osten. Sprechen wir gleich noch, aber ich möchte ein Projekt jetzt erwähnen, Oberbrechen. Das ist ja auch so, ich würde mal sagen, auch ein niederschwelliges Angebot wie Meet a Jew. Denn Sie haben zusammen mit Kollegen, mit Kolleginnen eine Geschichte geschrieben. Ein deutsches Dorf im Grunde, German Village, das mit seiner Nazi-Vergangenheit konfrontiert wird. Was genau verbirgt sich hinter Oberbrechen?
Oberbrechen ist ein Projekt, das ich mit meiner Kollegin Dr. Stefanie Fischer von der TU Berlin zusammen gemacht habe und die Zeichnerin Liz Clark, die in Kapstadt sitzt und noch nie ein deutsches Dorf wirklich live gesehen hat, hat das illustriert. Es ist eine Geschichte, eine Beziehungsgeschichte, eine jüdisch-nicht-jüdische Beziehungsgeschichte. Es geht um den Holocaust, was ist im Dorf passiert, wer hat was gemacht. Und es geht um Wiederbegegnungen nach der Shoah. Die jüdischen Vertriebenen kamen nämlich zu Besuch in dieses Dorf. Mhm. Und das hat uns sehr interessiert, was bei diesen Besuchen eigentlich passiert ist. Was wurde denn da geredet? Oder wer hat denn da irgendwie Position bezogen? Denn man wusste, und das ist der Unterschied zu städtischen Situationen, in einem Mikrokosmos-Dorf natürlich ganz genau, wer was gemacht hat.
Mhm. Oberbrechen, den Ort gibt es wirklich?
Den gibt es wirklich.
Das heißt, es ist eine fiktionale oder halbfiktionale Geschichte?
Wir nennen das eine Graphic History. Mhm. Sie kennen ja den Begriff Graphic Novel, der auch für Comics benutzt wird. Graphic History bedeutet, dass wir sozusagen im grafischen Medium forschen. Wir haben uns entschieden, dass dieses grafische Medium uns erlaubt, gerade diese Ambivalenzen, diese Irritationen zum Ausdruck zu bringen. Denn wir müssen nicht alles ausbuchstabieren. Wir können mit Bildern arbeiten. Und gerade dieses, was Sie eben beschrieben haben, in die alten Häuser zu gehen und die Menschen zu treffen, die da jetzt leben, das waren ja aufgeladene Situationen. Mhm. Und hier ist das grafische Medium ein ganz wunderbares, um das zu zeigen, genauso wie das, was wir eben hatten mit den Traumata. Also im Comic kann ich ja verschiedene Zeitebenen übereinander legen. Und ich kann sagen, es gibt eine Situation in den 70er, 80er, 90er Jahren, aber darunter liegt eine Gewaltgeschichte. Mhm. Und die kann ich mit Farben und mit den Zeitebenen ganz wunderbar sozusagen einfließen lassen, wie so ein Flashback, wenn Sie wollen. Das kommt also, das ist immer da. Die Vergangenheit steht natürlich immer auch im Raum bei diesen Wiederbegegnungen.
Das Interessante ist, dass Sie ja oder biografisch involviert sind. Denn Oberbrechen, da war Ihr Großvater Bürgermeister.
Genau. Mein Großvater war in den 70er, 80er Jahren Bürgermeister dieses hessischen Dorfes. Mhm. Und mich hat es sehr geprägt, diese Wiederbegegnung als Kind mitzuerleben. Denn das fand zum Teil bei uns zu Hause statt. Die kamen sozusagen zu Besuch.
Und Sie und Ihre Geschwister übrigens.
Ich und meine beiden kleinen Schwestern, genau. Die Liz Clark ganz wunderbar in den Comic transformiert hat. Das ist eine Prägung, die sehr, sehr stark war für mich. Also, und Comic ist ein wunderbares Medium, um autobiografische Prägung auch mit in die Forschung hineinzubringen. Also oft sind wir in der Geschichtswissenschaft ja sehr, sehr distanziert und halten uns als Subjekte, als forschende Subjekte eigentlich raus aus dem Narrativ. Wir schreiben sogar im Passiv oder man müsste mal, es sollte ja mal. Und das ändert sich gerade, denn wir finden, dass natürlich unsere eigene Position ganz, ganz wichtig ist, um zu erklären, warum wir etwas machen, warum wir uns mit Themen beschäftigen.
Haben Sie denn mit Ihrem Großvater mal über die Zeit gesprochen oder war dazu keine Zeit mehr?
Ja, interessanterweise ist auch dieses Projekt erst entstanden, als mein Großvater nicht mehr lebte. Mhm. Großvater ist 2004 gestorben und Stefanie Fischer und ich haben 2013 ungefähr angefangen, an diesem Projekt zu arbeiten. Meine Kollegin Stefanie Fischer kommt aus einem fränkischen Dorf, also hat sozusagen einen ähnlichen Hintergrund, stark ländliche Prägung. Und wir haben uns einfach angefangen, uns zu unterhalten, warum kam man denn zurück an den Ort, wo man verfolgt wurde. Was steckt da für eine Motivation dahinter?
Das Buch wird veröffentlicht in 2 Wochen in New York. Sehr aufregend. Werden Sie da hinfahren und dabei sein? Und werden da vielleicht Zeitzeugen kommen?
Ganz genau. Also wir sind sehr aufgeregt, das in 2 Wochen in New York zu präsentieren. Im Leo-Beck-Institut ist die Buchpräsentation und die Familien haben sich angekündigt. Und das Wunderbare an diesem Projekt ist, dass es uns auch wieder in Kontakt gebracht hat. Mhm. Also die Kontakte, die mein Großvater und seine Zeitgenossen sozusagen geknüpft haben, die sind jetzt nicht abgebrochen, sondern es gibt sozusagen eine neue Ebene. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir darüber reden, was Geschichte ist. Es hat immer viel mit unserer eigenen Gegenwart zu tun. Und gerade so eine Mikrogeschichte zeigt, man kann eigentlich überall anfangen. Ja, grabe, wo du stehst, war das Motto der Geschichtswerkstätten. Es gibt immer was rauszufinden, es gibt immer was zu tun. Und ich kann nur jede und jeden ermutigen, in diese Lokalgeschichte auch einzusteigen.
Sie sind selbst keine Jüdin, Sie kommen nicht aus einer jüdischen Familie. Woher kommt bei Ihnen das Interesse für das Judentum?
Also viel hat sicherlich mit diesen Erlebnissen zu tun, als Kind zu merken, dass da etwas ist, was wichtig ist und dass die Vergangenheit eine wichtige Rolle spielt. Ich bin dann nach dem Abitur in ein Kibbutz gegangen, nach Israel und habe seitdem eine ganz, ganz enge Verbindung nach Israel, auch über meinen Mann und die Familie meines Mannes.
Der aus Israel kommt.
Genau. Also diese Verbundenheit ist da und das hilft mir auch sehr in der jetzigen Situation. Also es hilft mir, Brücken zu bauen und die Kolleginnen und Kollegen, und da komme ich wieder aufs Institut, die ja jetzt auch sehr viel Ablehnung erfahren in der Welt, zu unterstützen, die Kontakte zu halten, Veranstaltungen zu organisieren, Kooperationen zu initiieren, weiter zusammenzuarbeiten, das ist mir ganz wichtig. Mhm.
Juden wurden in der Nazizeit ja nicht nur umgebracht, sie wurden auch bestohlen, auch im Vorwege schon. Und bis heute wird ja über den ehemals jüdischen Besitz gerungen, gestritten. Und nicht immer ist die Rückgabe einfach. Im Gegenteil, sie ist meistens sehr kompliziert. Und das zeigt auch der folgende Fall, den Sophia Münder recherchiert hat.
Dieser Buddha-Kopf hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Im Juni wurde er nach 83 Jahren an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Für das Museum am Roten Baum, in dessen Besitz er sich befand, ist das ein großer Schritt.
Die Restitution hat schon eine besondere Bedeutung, weil es eigentlich seit vielen Jahren das erste Mal ist, dass wir ein Kunstwerk aus jüdischem enteignetem Kulturgut aus unserem Museum zurückgeben.
Denn schon länger ist klar, bei dem Buddha-Kopf aus China, vermutlich aus dem 14. Jahrhundert, handelt es sich um Raubkunst. Er gehörte der Berliner Jüdin Johanna Pluschitzki. Das fand die Provenienzforscherin Katrin Kleibel 2019 bei Recherchen im Hamburger Staatsarchiv heraus.
Und hier haben wir eben diese Position, ein alter Kopf, Position 626, erworben vom Museum für Völkerkunde. Das Gebot war 500 Reichsmark.
Johanna Pluschitzki lebte in einer Villa in Berlin-Dahlem und besaß eine wertvolle Kunstsammlung. 1939 floh sie vor den Nazis nach Los Angeles. Ihr Hab und Gut sollte ihr in Umzugskisten verpackt nachgeschickt werden. In Hamburg beschlagnahmten die Nazis ihren Besitz und versteigerten alles. Darunter auch der Buddha-Kopf, der in Pluschitzkis Wohnzimmer stand. In der Nachkriegszeit forderte sie ihr Eigentum zurück und es gab sogar eine Rechnung an das damalige Völkerkundemuseum, dem heutigen Museum am Roten Baum. Aber der Buddha-Kopf blieb unauffindbar.
Das lag wohl daran, dass in den Rückerstattungsverfahren Anträgen ein Schreibfehler unterlaufen ist und da alter Topf stand und dass man dann natürlich nach was anderem gesucht hatte und eben diesen Kopf nicht gefunden hat.
Erst 2020 im Rahmen einer Ausstellungsvorbereitung ist der Buddha-Kopf dann wieder in den Fokus des Museums am Roten Baum gerückt. Johanna Pluschitzki hatte zwei Töchter. Ihre Erben in den USA werden von deutschen Anwälten vertreten. Der eine vertritt eine Stiftung, der andere den Urenkel Stephen Maas.
Dieser Buddha-Kopf stand im Wohnzimmer der Urgroßmutter unseres Mandanten und ist insofern eine Art Brücke in die Vergangenheit. Und insofern hat er auch eine große symbolische Bedeutung und einen emotionalen Wert für unseren Mandanten.
Der Stiftungsanwalt ist allerdings an einem möglichst hohen Verkaufserlös für den Buddha-Kopf interessiert und nicht an der Rückkehr in den Familienbesitz.
Der Buddha-Kopf wird über ein internationales Auktionshaus verkauft und der Erlös wird zwischen den beiden Erbseiten aufgeteilt.
Unser Mandant überlegt, das Objekt herauszukaufen aus der Versteigerung. Und das hängt dann natürlich auch von dem Preis ab, den das kosten wird.
Ob die Nazi-Raubkunst wieder in den jüdischen Familienbesitz zurückkehrt, das wird sich auf der Auktion zeigen.
Ja, Provenienz, also Herkunftsforschung, ist ein sehr komplexes Thema. Sie sagen, Sie kennen dieses Projekt und haben auch selbst mitgearbeitet.
Ja, genau. Es ist ein ganz tolles Projekt, was Katrin Kleibel am Deutschen Schifffahrtsmuseum Leibniz-Institut für maritime Geschichte in Bremerhaven erarbeitet hat. Und wir hatten die Ehre, da einen Teil auch dran mitzuarbeiten. Es geht da auch um das Umzugsgut der jüdischen Emigrantinnen und Emigranten, das nachdem der Krieg ausgebrochen war, die Häfen in Bremerhaven und Hamburg nicht mehr verlassen hat. Mhm. Also man muss sich vorstellen, da stapelten sich tausende sogenannter Lifts, die dann von der Gestapo beschlagnahmt wurden und das, was da drin war, die Inhalte, wurden versteigert. Und da kommen wir wieder zurück auf diese Sozialgeschichte. Also es sind auch ganz normale Alltagsgegenstände, die in Hamburger Haushalte oder auch über Hamburg hinaus gekommen sind und wo auch jeder und jede wieder eine Entscheidung treffen musste, inwiefern bereichere ich mich daran, inwiefern mache ich jetzt sozusagen ein gutes Geschäft in Zeiten der Verfolgung oder eben nicht. Und insofern ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Projekt. Man kann jetzt über diese Datenbank Lostlift auch nach Umzugsgut suchen, also auch eine Möglichkeit für Restitution.
Mhm. Wenn man sich überlegt, auch da wieder 80 Jahre ist das mindestens her und immer noch wird eben gesucht, geforscht, gerungen um Biografien und um Gegenstände. Wie könnte das, Frau Wünschmann, das Erinnern in 10 Jahren aussehen?
Ich wünsche mir, dass wir in 10 Jahren in einer bunten, diversen, pluralen Gesellschaft leben, in der wir uns gemeinsam erinnern, in der sozusagen das ein dynamischer Prozess ist, wo Menschen sich einbringen können und wo wir das, was wir den Überlebenden auch schulden, ein würdiges Gedenken in der Zukunft haben.
Und sind Sie so optimistisch, dass Sie an Ihre Wünsche glauben?
Ich nehme jetzt mal Gedon Left, der hier auch schon auf dem roten Sofa saß, als Vorbild, der ja einen wahnsinnigen Lebensmut in einen großen Optimismus verbreitet und sage ja.
Das freut mich sehr. Denn in diesen Zeiten ist es ja nicht leicht, wo eben dieser Rechtspopulismus so erstarkt in ganz Europa und wir auf der Welt solche Unruhen sehen. Israel seit dem 7. Oktober, halt völlig anderes ist der Nahen Osten. Da ist es beruhigend, wenn Sie daran glauben. Dankeschön vielmals. Und wer möchte, kann jederzeit zu Ihnen kommen. Sie haben es ja gesagt, man kann auf der Website alle Informationen finden über das Institut. Morgen kommt Lili Holunder, Schauspielerin. Freuen wir uns auch sehr darauf, wenn Sie dabei sind. Und hier geht es weiter mit Ihrem Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen.